Einige Tage nachdem Fans von Energie Cottbus beim Regionalligaspiel gegen Babelsberg 03 mit NS-Symbolik bundesweit in den Medien waren, gab die federführende Hultra-Gruppe Inferno Cottbus 99 ihre Auflösung bekannt. Alles in Butter, könnte man meinen. Ja, Sören Kohlhuber, du kennst die Szene. Wie beurteilst du diese Meldung?
Ja, es ist halt das Typische, wenn halt irgendwie rechte Hooligan-Gruppen wissen, dass sie halt eine Repression bekommen werden, dann lösen sie sich schnell auf, damit eben die Repression eben nicht eintrifft. Das würde ich jetzt erstmal noch unaufgeregt betrachten. Also es hat auch zum Glück keiner irgendwie Juhu gerufen, sondern alle wissen halt, dass die Szene ja nicht weg ist, die Leute sind nicht weg, die Netzwerke sind nicht weg und dementsprechend sollte man erstmal gucken, nächste Saison oder nächsten 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, was wird jetzt dafür kommen anstelle davon, weil Inferno Cottbus wird bestimmt nicht aufhören.
Im Nachgang dieser Meldung hat nach Recherchen von der Potsdamer Neuesten Nachrichten und Radio Berlin Brandenburg ja dann rechtsradikale, mafiöse Strukturen im Stadion und im öffentlichen Raum durch eben Mitglieder von Inferno Cottbus dargestellt. Ja, du kennst Cottbus und die Energiefanszene. Was ist davon zu halten?
Ich finde den Begriff dieser mafiösen Struktur ein bisschen schwierig. Klar ist natürlich, dass die Hooligans in Cottbus ins kriminelle Milieu auch nicht nur Kontakt haben, sondern sich da bewegen, im Türsteherbereich bewegen, Kontakte in die Rockerszene haben. Das lässt sich alles nachweisen. Aber von mafiösen Strukturen, ich glaube, da sind wir sowohl in Cottbus wie allgemein in Deutschland doch noch ein bisschen weit weg. Wir reden hier auch von einem Drittligisten irgendwo in der Region quasi weit weg. Das ist alles nicht vergleichbar mit dem, was wir kennen aus Osteuropa, aus Südeuropa, gerade in Italien, wo wir wirklich Mafia-Strukturen identisch haben oder mafiöse Strukturen haben, die in den Fußball reinreichen. Wir haben hier klar eine Vermengung der Szene, der sportlichen Szene mit kriminellem Milieu, mit organisiertem kriminellem Milieu, aber jetzt von mafiösen Strukturen würde ich da eigentlich nicht unbedingt sprechen wollen.
Um auf die Szene nochmal einzugehen, rund 20 Jahre hat der Verein Energie Cottbus eigentlich zugesehen, wie sich die Szene ja im und um das Stadion entwickeln konnte. 2013 geisterte dann die Meldung von Stadionverboten durch die Medien, das auch ja bundesweit positiv aufgenommen wurde. Du hast bereits 2013 die Meldung, Inferno Cottbus würde Stadionverbot erhalten, richtiggestellt. Kannst du diese Maßnahme ja und die Intention den Hörern von Pressing nochmals schildern?
Es gibt eigentlich zwei verschiedene Formen. Wir reden einmal über Stadionverbot. Das ist sozusagen etwas, was meistens kommt oder kommen soll, wenn man straffällig geworden ist, was aber nicht unbedingt der Fall sein muss. Gibt es ja auch immer wieder eine Kritik auch von Fußball-Ultras her über dieses Werkzeug Stadionverbot sozusagen, wie Verbände oder Vereine agieren. Bei Energie Cottbus oder bei Inferno Cottbus sprechen wir nicht explizit von Stadionverboten, sondern die Gruppe selber wird mit einem Erscheinungsverbot oder Auftretungsverbot belegt. Das heißt also, sie dürfen ihr Transparent nicht anbringen, sie dürfen ihre Gruppenlogos, ihre T-Shirts, Pullover, Mützen und so weiter dürfen sie nicht präsentieren. Damit will man verhindern, dass die Gruppe halt weiterhin Anziehungsobjekt ist, wahrscheinlich in der Kurve. Aber es ist kein Stadionverbot, also die Personen können trotzdem ins Stadion reingehen. Ein Stadionverbot passiert auf individueller Ebene. Und das hatten wir bei Inferno Cottbus, diese Auftritts- und Erscheinungsverbote, die hatten wir schon öfters und Verbote. Und die haben nie was genützt. So, ob nun kurz nachdem die Gruppe sich gegründet hatte, gab es halt ein Verbot. Aus dem Verbot sind dann andere Ultragruppen entstanden, rechte Gruppen auch zum Teil entstanden, wie zum Beispiel WK Boys 13. Also sprich, dieses Verbot hat jetzt nicht unbedingt für die Befriedung der Szene gesorgt, genauso wie das zweite 2013 auch nicht geändert hat, sondern die Gruppe ist ja weiterhin stabil geblieben, hat ihre Freunde bis runter nach Stuttgart und nach Polen und kann trotzdem frei agieren. Und jetzt ist die Frage halt natürlich eben, ob jetzt ein Verbot jetzt 2017 etwas genutzt hätte oder nutzen würde, weil im Endeffekt die einzelnen Personen mit dem Verbot belegt werden müssen und nicht die Gruppe.
Wir haben schon kurz über die Vernetzung von Inferno Cottbus gesprochen. Da gab es zum Beispiel mit Widerstand Brandenburg, die bereits 2012 verboten wurden. Ja, und eigentlich hätten da damals schon 2012 Aktionen der Sicherheitsbehörden folgen müssen. Wie kann man das Konstrukt eigentlich einordnen?
Das Interessante ist ja, dass die Maßnahmen, die das Verbot getroffen haben, ja durchaus die Hooligan-Szene auch getroffen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass man eben nur die Neonazis zu Hause besucht hat, sondern die Neonazis, die besucht wurden zum Teil, die Verbotsverfügung in die Hand bekommen haben. Also es sind ja dann immer meistens die Spitzenfunktionäre von dem Verein, der verboten wird oder der Gruppe. Und unter denjenigen befanden sich auch wichtige Vertreter von Inferno Cottbus. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da irgendwie unwichtige Vernetzungen stattfanden oder stattfinden auch noch heute noch, sondern es waren Führungspersonen, die halt getroffen wurden. Und bereits da hätte man in Kooperation mit FC Energie Cottbus, aber auch grundsätzlich über ein Verbot der Gruppe Inferno Cottbus ruhig sprechen können, aufgrund der Vernetzung zum gewaltbereiten, gewaltsuchenden Neonazismus, gewaltsuchenden Sportteil. Warum man das nicht gemacht hat, ist die entscheidende Frage eigentlich, warum Staat und Verein, Sportbund alle so lange dazugeguckt haben. Und das Konstrukt selber zeigt sich ganz gut, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, wie mit der Lausitzer Rundschau, einer regionalen Zeitung, umgegangen wurde, die eben bestimmte Strukturen aufgedeckt hat, gerade in Spremberg, und dann gewalttätig angegriffen wurde aus dem Hooligan-Milieu, aus dem Rocker-Milieu, was so krass verzahnt ist aus dem neonazistischen Milieu, weil die eine so eine Stärke haben in der Region einfach. Und dieses Konstrukt, also auch den Druck auf Journalisten, auf Zivilgesellschaft im Spreewald allgemein, hätte man viel früher schon mal angehen können, wenn man dieses komplette Konstrukt nicht nur mit dem Widerstandsbewegung Südbrandenburg, sondern auch Inferno Cottbus, vielleicht noch mit einem Verbot der Gremium MC oder so, dass man hätte einfach einen Schlag machen müssen, eventuell, um die komplette Struktur einfach wegzubrechen. Und so doktert man immer mal hier rum und mal darum, aber so richtig angegriffen werden die Strukturen halt eigentlich nicht, ne? Also die Personen machen dann halt unter einem anderen Label weiter, viel einfacher als bei anderen Verboten zum Beispiel.
Bei so öffentlichen Anfragen, gerade im Parlament und so, da kommen dann immer die eigentlich nicht richtig nachvollziehbare Darstellung, dass eben Datenbanken von Gewalttäter Sport des Bundeskriminalamtes und die PMK, also die Dateien der politisch motivierte Kriminalität erfasst wird, getrennt bearbeitet werden und somit ja die Strukturen auch nicht so öffentlich verfolgt werden können. Kannst du das nachvollziehen?
Also kann man natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, weil es entbehrt schon wirklich einem grotesken Bild, sage ich mal, wenn in Chemnitz als Beispiel es Hausdurchsuchungen gibt gegen die Gruppe Nationale Sozialisten Chemnitz und die Polizei bei ihrer Pressemitteilung oder Pressekonferenz das Transparent der New Society Boys quasi präsentiert, also ein Fußballbanner präsentiert, ganz groß, wo dann schon noch offensichtlicher geht es gar nicht, dass die Strukturen einfach zum Teil identitätsgleich sind, dass die Strukturen auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Also die Nazi-Strukturen ja funktionieren unter anderem im Stadion, weil sie dort Leute rekrutieren können oder weil sie dort aktionsorientiert agieren können, etc. Und dementsprechend kann ich diese Trennung dort einfach nicht machen. Natürlich, also die Begründung ist ja aus Datenschutzsicherheit sozusagen diese Trennung zu machen, aber das ist ja für Sicherheitsbehörden, genauso wie für Zivilgesellschaft, für Politiker oder auch linke Fußballfans oder Antifaschisten, ist es ja wichtig zu wissen, welche Protagonisten sind aktiv, in welchen Netzwerken sind sie aktiv und wie gefährlich sind sie. Also Neonazis, die nur Neonazis sind, sind eventuell ja nicht so gefährlich wie Neonazis, die auch Hooligans sind. Also die auch eine Gewaltaffinität haben oder eine organisierte Gewaltaffinität haben. Und dementsprechend ist es dort natürlich besonders wichtig, eben zu wissen, wie viele Neonazis in Cottbus zum Beispiel sind im Hooligan-Milieu verankert oder andersrum, wie viele Hooligans aus Cottbus sind im neonazistischen Milieu verankert, eher so rum wahrscheinlich. Das ist ja dann auch wichtig für den Verein und deswegen ist diese Sammlung der Dateien auch in der Art und Weise, also grundsätzlich schon mal kritisch natürlich aus Datenschutzgründen oder aus Bürgerrechtsgründen, aber die Art und Weise, wie da gesammelt wird und auch wie mit Informationen umgegangen wird, ist ja auch nochmal ein eigener Fanaspekt, den man wahrscheinlich betrachten muss.